Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Rezessionsprognosen auf der einen Seite, Konjunkturdaten, die noch einigermaßen stabil sind, auf der anderen Seite. Ja, und dann Wirtschaftsprognosen fürs kommende Jahr. Wo steuern die Aktienmärkte hin? Wie geht's der deutschen Wirtschaft und was bedeutet das für Anleger? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baader Bank und er ist mir aus Frankfurt zugeschaltet. Schön, Sie zu sehen, Herr Halber.
Ebenso. Schön, Sie zu sehen, Herr Koch. Danke für die Einladung.
Fangen wir vielleicht mit dem großen Thema, das übergeordnet über den Märkten schwebt, an. Das ist die Geldpolitik, die Zinspolitik der Notenbanken. Hier die EZB, in den USA die US-Notenbank Fed. Die hat nun gestern ihre Protokolle der letzten Sitzung veröffentlicht und da will man ja immer viel rauslesen. Sieht man jetzt, dass die Notenbankpolitik eben deutlich weiter voranschreiten wird, dass man die Zinsen stärker erhöhen wird, vielleicht als man gedacht hatte?
Es gibt ja zwei Wahrheiten, Inflationswahrheiten. Die eine ist natürlich, ja, augenblicklich ist die Inflation sehr, sehr hoch und das würde dafür sprechen, dass die Notenbank natürlich weiterhin stramme, wuchtige Zinserhöhungen macht. Andererseits muss man aber auch den Blick in die Zukunft walten lassen. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass die Frühindikatoren in Amerika schon deutlich runterkommen. Wir wissen, dass die Zinserhöhungen, die schon stattgefunden haben, auch die ansteigenden Zinsen für Hypotheken zum Beispiel, der Konjunktur schon einiges an Dampf wegnehmen. Und selbst der Arbeitsmarkt, der ja so ein bisschen für die Fett die heilige Kuh ist, auf die man immer schaut und sagt, erst wenn der Arbeitsmarkt wirklich nachgibt, werden wir Zinsmilde walten lassen. Da stellen wir fest, der ist noch robust, keine Frage, aber die Anzahl der Stellenausschreibungen wird schon deutlich weniger. Und einige große Industriekonzerne haben ja auch schon Neueinstellungen blockiert. Es gibt sie nicht mehr. Also muss man aufpassen, dass man nicht überreizt, dass man nicht zu stark die Zinsen erhöht und damit eben die Wirtschaft in eine Rezession führt. Ich erinnere mich immer sehr gerne an den Ben Bernanke, jetzt Nobelpreisträger, früher US-Notenbankchef, der ja 2004 bis 2006 die Leitzinsen von 1% auf 5,25% ja quasi dynamisiert hat explodieren lassen, damit die Wirtschaft sicherlich in schweres Fahrwasser gebracht hat und anschließend dann bis 2008 dann die Zinsen wieder auf 0,25 nach der Lehman-Pleite senken musste, um das Ganze zu stabilisieren. Den Fehler sollte die Fed, die US-Notenbank, jetzt nicht machen. Aber um die Frage konkret zu beantworten, ich erwarte schon, dass wir der nächsten Zinssitzung 0,75% mehr Leitzins bekommen, danach im Dezember nochmal 0,5. Aber dann muss man aufpassen. Man darf nicht überreizen, sonst macht man zu viel kaputt. Die Liquidität in Amerika, die schrumpft schon massiv, auch im Staatsanleihebereich. Wir sehen das bei ansteigenden Zinsen und wollen auch nicht vergessen, dass starke Zinsen, ein starker Dollar, sehr viel Kapitalflucht aus den Schwellenländern Richtung Amerika bringt, was für die Weltwirtschaft auch nicht sinnvoll ist.
Abgesehen von den Zinsen, welche Themen spielen denn an Aktienmärkten sonst gerade noch eine wichtige Rolle?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, die Rezession ist ein ganz wichtiges Thema, auch verbunden mit der Energiekrise. Wenn die Bundesregierung jetzt ihre Wirtschaftsprognose für das nächste Jahr veröffentlicht hat, dann muss man sagen, die ist arg geschönt. Es wird deutlich schlimmer werden. Das nächste Jahr ist das Horror-Wirtschaftsjahr, das muss man deutlich sagen. Und den Mut sollte man auch haben, dass man sagt, ja, wir gehen in die Rezession, weil viele Betriebe natürlich ihre Produktion zumindest teilweise einstellen, weil die Konsumentenneigung, Geld auszugeben, ja, quasi auf dem Boden liegt, nur noch knapp oberhalb der Grasnarbe ist. Das ist ganz klar. Also das tut schon weh. Wir haben auch keine Klarheit, wer die Energiepreise angeht. Wir wissen zwar, sie werden jetzt subventioniert, aber dennoch sind sie absolut weiterhin hoch. Das sind alles Fragezeichen, die wehtun. Aber zumindest das kann man sagen, das scheint die Börse ja, wie ich finde, schon sehr stark eingepreist zu haben. Und ein anderes wichtiges Thema, das wollen wir auch nicht vergessen, ist der Parteitag der Chinesen. Ich hoffe ja, wir wissen nicht, was passiert, aber ich hoffe ja, dass China seine Null-Covid-Strategie zumindest liberalisiert, was auf die Weltwirtschaft sehr viel wichtiger wäre, als wenn man weiterhin alles jetzt zunageln und diesen frischen Wind der Wirtschaftsöffnung nicht zulässt. Das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, aber wir wissen es eben nicht, was da passiert.
Ja, ein wichtiges Thema sind auch immer wieder Rohstoffe. Wir sehen den Ölpreis, der tagelang gesunken ist. Wir sehen Gold, das ja mit der 1700 US-Dollar-Marke zu kämpfen hat. Wie bewerten Sie die Lage an den Rohstoffmärkten?
Ja, wir müssen auf den Ölpreis natürlich schauen. Der war in der Tat ja bis vor kurzem runtergekommen, aber die OPEC will ja weitere Förderkürzungen dann auch passieren lassen. Sie hat ja ein Trauma, das Trauma der Corona-Zeit, als der Ölpreis an Terminmärkten unter Null gefallen ist. Die große Angst, sie verdienen nichts mehr. Das ist nach wie vor, hängt den Knochen der OPEC-Mitglieder fest. Von daher stellen wir schon fest, dass der Rohölpreis sich schon weiter nach oben stabilisieren kann. Wir brauchen ja Öl und gerade weil eine Gaskrise da ist, ist ja ein gewisser Run auf Öl auch nicht zu verkennen. Also zumindest was den Ölpreis angeht, werden wir da jetzt nicht so schnell dramatisch runterkommen. Ist ein sehr politischer Preis, das wissen wir alle. Also von daher würde selbst eine schwache Weltkonjunktur hier nicht den Ölpreis auch massiv runterbringen, denn dann wird die OPEC, wenn es denn sein muss, weiter kürzen.
Dieses schwierige Fahrwasser momentan, wie kann man sich als Anleger da einigermaßen gut durchmanövrieren?
Ja, es ist ein schwieriges Fahrwasser, das ist richtig, aber man darf natürlich jetzt nicht nur das Negative betrachten, man muss auch bereit sein, mal etwa in die Zukunft zu schauen. Wir haben nach wie vor Aktienmärkte, die im Vergleich zum Vorjahr billig geworden sind. Wir haben teilweise bei zyklischen Aktien, also konjunkturabhängigen Aktien, Bewertungen, wo man sagen muss, also aber da muss jetzt wirklich alles drin sein, weil man ja auch weiß, dass viele zyklische Aktien jetzt auch Kosten senken, massiv die Kosten runterbringen. Also sie reagieren ja darauf. Das ist ja dann auch eine positive Botschaft. Wir haben sicherlich nach wie vor Zinsen, die zwar gestiegen sind, aber diese gestiegenen Zinsen werden nach wie vor von der Inflation überholt. Das ist jetzt nicht die klassische Möglichkeit, längerfristig Geld zu verdienen. Das kann man mal kurzfristig machen zum Parken. Ja, okay, das beruhigt vielleicht auch mal die Anlegernerven, aber längerfristig muss man immer schauen, ob man nicht das auch den Aktienmarkt stückweise an sich ranzieht. Ich sage ja immer, jetzt haben wir in diesem Jahr bis zum Ende des Jahres wohl eine gewisse Phase, wo man auch investieren muss, wo man sich auf die Zukunft vorbereitet wird, denn auch diese Krise, wenn wir irgendwann zumindest teilweise im Griff haben, weil alles Negative, das im Augenblick ja auf den Märkten lastet, natürlich sich auch etwas ruhiger darstellen kann in nächster Zeit.
Wenn wir das Stichwort diversifizieren nochmal aufnehmen, also das Geld, das Vermögen möglichst breit streuen, wie sollte man das dann in diesen Zeiten streuen?
Ja, durchaus ein paar fossile Werte nehmen. Rohölwerte, warum nicht? Weil der Ölpreis relativ hoch bleibt und damit auch eine schöne Dividende haben. Übrigens Dividendenfantasie, ich mache eben die geringe Bewertung der Aktien an. Es gibt ja, wenn man sich den DAX mal anschaut, oder MDAX, ja Werte mit hoher Dividendenrendite, auch wenn wir davon ausgehen, dass die Dividende etwas gekürzt wird, sind das immer noch Renditen, wo man sagen muss, ja, hier sichere ich mir jetzt auch eine schöne Einnahmequelle für die nächsten Jahre, weil Firmen ja schon immer eine gewisse Tendenz haben, die hohen Dividendenrenditen auch beizubehalten. Dann werden sie auch weltweit gekauft, weil natürlich weltweit die Kapitalsammelstellen, die Pensionskassen natürlich auch hohe laufende Erträge haben wollen. Also die Zyklika auch mal ein bisschen anschauen. Das haben wir schon besprochen, weil sie günstig bewertet sind und weil ich finde, dass sehr viel Negatives eingepreist ist. Auch die großen Kapitalsammelstellen, die auch sehr geringe Aktienquoten fahren, die teilweise noch abgesichert haben. Was braucht man? Und ja, das gehört auch eben so weit dazu. Wenn ich davon ausgehe, dass die US-Notenbank zum Ende des Jahres nochmal neu sich adjustieren wird, was Inflation, was auch die Konjunktur angeht. Also jetzt, nachdem sie jetzt nochmal zwei schwungvolle, wuchtige Zinserhöhungen macht, dann muss ich wieder auf den Hightech-Sektor achten, wo die Geschäftsmodelle nach wie vor, wie ich finde, sehr attraktiv sind und wo eben eine abebbende Zinsangst dann auch nicht mehr in die Bewertungen so reinschneidet. Also sollte man auch im Blick haben. Man sollte ja immer dann Aktien kaufen, wenn sie günstig nicht sind, nicht wenn sie teuer sind.
Sagt Robert Halver von der Baader Bank, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Halver, danke Ihnen für diese Einblicke.
Ich danke Ihnen.
Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.